Klartext. Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg.
Herzlich willkommen hier zum Klartext, der, ich weiß nicht, ist die zweite Folge, dritte Folge dieses Jahr, 2023, Lars?
Ich glaube, zweite ist es.
Die zweite Folge. Wir sind heute wieder nicht alleine, sind wir eh nie so wirklich, aber wir haben heute auch, worüber wir uns sehr freuen, einen Gast wieder bei uns und ja, den möchte ich herzlich begrüßen, den Tom Schreiber. Hallo.
Ja, hallo, herzlich willkommen.
Der Tom Schreiber, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin. Ja, und also so wie ich dich kennengelernt habe, eine Menge Know-how um Polizei und Feuerwehr. Und bist ja auch selber immer relativ viel unterwegs, dir das vor Ort auch mal direkt anzugucken, also auch mal mitzufahren. Da kann man ja einiges lesen von dir.
Ja, das ist, glaube ich, sag ich mal, mehr und mehr für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt geworden. Das hat sich entwickelt. Also ich bin seit 2006 Mitglied im Abgeordnetenhaus und habe Stück für Stück auch nochmal gesehen, dass es eigentlich maßgeblich letzten Endes ist, den Blick in die Praxis zu werfen. Das heißt, den Menschen, die hier tagtäglich in dieser Stadt auch Dienst leisten, in Uniform insbesondere, über die Schulter zu schauen. Das heißt also zu hospitieren, mitzufahren bei Polizei, bei Feuerwehr oder eben auch mal im Bereich der Justiz Prozesse sich anzugucken oder auch im Strafvollzug zu sein, freiwillig natürlich. und dann nochmal zu gucken, wie es da so abläuft. Und es sind auch eine ganze Menge an Eindrücken. Also die Schichten, die ich so hatte, da gibt es natürlich auch Highlights, die auch eingebrannt sind im wahrsten Sinne des Wortes. Aber letzten Endes muss ich sagen, viel, viel Respekt und Wertschätzung dafür, was eigentlich tagtäglich geleistet wird und was die Öffentlichkeit vielleicht auch nicht so sieht.
Du bist viel bei der Polizei unterwegs, nimmst aktiv am Einsatzgeschehen teil, du bist bei der Justiz, aber du warst auch bei uns, du warst auch bei der Feuerwehr, du warst hier auf der Lehrrettungswache, hast dir Dienst versehen. Wie war denn da dein Eindruck, wie war dein, schilder mal kurz, wie hast du es erlebt?
Also ich war erstmal dankbar, dass es wieder möglich war, nach einer längeren Zeit, sozusagen Auszeit in der Sache, aber auch hier nochmal der Blick über die Schulter zu gucken, was wirklich da geleistet wird in dieser Schicht, wo ich war. Morgens um 6 bzw. 7 ging es ja dann los und ging dann bis 18:30 ungefähr. Schon sehr beeindruckt von dem, wie die Leute trotz der Rahmenbedingungen motiviert sind, ihre Arbeit machen, auch noch einen gewissen Humor für sich behalten, der, glaube ich, auch in dem Job nicht ganz unwichtig ist. Aber auf der anderen Seite, sage ich mal, auch die widrigen Arbeitsumstände. Also was mir da schon sehr aufgestoßen ist, ist das Thema, sage ich mal, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Pausenzeiten im weitesten Sinne. Ich bin mit dem Löschfahrzeug unterwegs gewesen und nicht mit dem RTW. Und die Besatzung, die mit dem RTW morgens raus ist, die kam erst zum Schichtende wieder zurück. Also die waren wirklich die ganzen Stunden unterwegs in dieser Stadt. Wir haben auch verschiedene Einsatzsituationen, Einsatzlagen gehabt, bis hin zu einer toten Person in einer Wohnung beispielsweise oder auch zu, in Anführungsstrichen, Fehlalarm oder wo die Feuerwehr erstmal hin musste. Und was nochmal ein großer Punkt war, war sozusagen auch rückblickend, weil das wird ja auch wieder so ein bisschen vergessen, das Thema Aquadom und was da passiert ist mit dem riesigen Aquarium und wo auch mir die Leute hier gesagt haben, das hätte noch viel dramatischer und tödlicher enden können. Und zwar für ganz, ganz viele, ja, die da vielleicht morgens um 9:30 gefrühstückt haben oder hätten mit Kindern und Familien. Also Glück im Unglück im wahrsten Sinne des Wortes, aber auf den Punkt, wie ich fand, tolle Leute, auch sehr offen und auch sehr deutlich. Thema Parkraumbewirtschaftung beispielsweise, was rauf und runter diskutiert wurde, was natürlich auch hier eine Auswirkung hat, auch in dem ganzen Bereich. Und auch das Thema sinnige, unsinnige Einsätze. Und die einen berichteten mir dann mal, wo sie gerade bei einer älteren Dame waren, die irgendwie irgendwas am Rücken hatte und irgendwie schon mehrfach da angerufen hat und wo sie auch gesagt haben, naja, hätten sie die jetzt nicht mitgenommen, hätte die weiterhin irgendwie 112 angerufen, obwohl das Thema hätte der Hausarzt machen können. Ne? Aber sie kannte einfach nur diese Nummer 112. Und also im Grunde genommen die Themen, die wir im Innenausschuss diskutiert haben, die in der Öffentlichkeit eine Rolle gespielt haben, 1:1 wiedergespiegelt. Vor Weihnachten war das genau.
Das ist ja genau das Thema gerade. Es gibt ja gerade eine Kampagne, ne? Durch die KV und Feuerwehr, durch uns, also durch die Feuerwehr 112, 116, 117, den rufe ich dann an. Und die soll ja genau diesen Umstand, also vielleicht dabei ein bisschen helfen, die 116, 117 bekannter zu machen und so klar zu machen, wofür die eigentlich da ist. Wobei dann wieder das Problem kommt, auch im Innenausschuss war es, glaube ich, auch Thema, dass die KV nicht leistungsfähig genug ist. Mhm. Und jetzt kriegen wir, also die Feuerwehr kriegt jetzt die Krankentransporteinsätze zurück. Mhm. Und da ist das Thema, wie kommen wir denn da in der Zukunft besser klar? Wie sind da deine Eindrücke zu oder wie ist das thematisiert worden im Innenausschuss?
Also das Thema ist, glaube ich, also ist ja, glaube ich, schon das Nadelöhr, dieses Thema Leitstelle. Also wie, wenn ein Anruf reinkommt, wie priorisiere ich den und wie kann ich dem die bestmögliche Unterstützung geben. Also wenn ich mir jetzt den Finger geschnitten habe, da muss eben nicht der RTW kommen und der Notarzt. Und das war auch so ein Punkt, genau auch bei dem Einsatz, den ich gerade eben beschrieben habe, wo ich dann auch sagte zu den beiden, habe ich gesagt, naja, warum hat man eigentlich keinen so einen DIN A5-Zettel, wo man auf Englisch, meinetwegen Russisch, Arabisch, Türkisch, wie auch immer, eben drauf hat, das, was du gerade gesagt hast, eine kurze, knappe Beschreibung, sozusagen blutig am Finger oder habe ich das, rufe ich da und da an. Also ganz niedrigschwellig und einfach, weil ist ja logisch, in einer Situation, wo man selber es als Gefahr empfindet oder selber sagt, hier ist ein hohes Risiko, da wählen dann die Leute sicherlich erstmal 110 oder 112. Deswegen ist die Leitstellenfrage, glaube ich, eine ganz wesentliche. Ich habe mir das jetzt auch online sozusagen angeschaut. Auf Twitter konnte man ja auch gut sehen, das mit der Berliner Feuerwehr und der Kassenärztlichen Vereinigung, also diese Image-Kampagne, dieses Werben, mehr davon, das ist total gut und wichtig. Von daher, glaube ich, gibt es ein paar Grundelemente, die auf jeden Fall in der Organisation, in der Struktur verändert werden müssen. Das sagen, glaube ich, alle Seiten. Und die Leitstelle mit der Integration von verschiedenen Gewerken gehört einfach dazu. Ob es jetzt die KV ist, ob es jetzt das Krankentransportwesen ist beispielsweise und andere sozusagen, die da sitzen, wo man dann die Fälle innerhalb von weniger Zeit priorisiert und sagt, nee, da ist eben jetzt tatsächlich der Krankentransport entscheidend. Da ist jetzt der Rettungswagen wichtig und maßgeblich so.
Sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, wir können uns davon verabschieden, dass wir die Zahlen dramatisch runterbekommen, jener, die den Notruf anrufen. Weil du hast es schon genau richtig gesagt, wie ich finde, in der Situation der gefühlten Not, das ist immer eine individuelle Geschichte. Wie fühle ich mich denn gerade bedroht mit meiner Verletzung oder Angst um Angehörige und so weiter. Und deswegen sage ich ja immer, das ist ja das, was wir immer sagen, wenn die Leute 112 anrufen, okay, dann ist das so, aber dann muss ich die Möglichkeit haben, in der Leitstelle, also nicht nur auf andere technische Ressourcen zurückzugreifen. Mhm. Und ich glaube, da können wir ganz viel zwar Geld reinbuttern, an Struktur ändern, wenn wir nicht auch in die Köpfe jener reinkommen. Also wenn ich aus jedem Fall, da haben wir ja auch im Grunde um diese Nerds, sage ich jetzt einfach mal, die in jeder kleinsten Verletzung immer gleich den Worst Case sehen, dann wird es schwierig eben dann halt auch zu sagen, ja okay, das ist nur was für ein Krankentransport.
Oder eben auch reflektieren. Ich meine, ich habe das auch vor Corona in anderen sozusagen während der auch erlebt oder in anderen Bereichen mit dem RTW. Eine Sache ist mir so ein bisschen noch in Erinnerung. In Neukölln war das, glaube ich, damals gewesen, wo wir dann nachts war von Freitag auf Samstag die Hospitation, wo wir da in der Wohnung standen, 2:30 und die Frau da irgendwelche Beschwerden hatte. Ich sag mal, nachweislich war es jetzt nicht der Notfall. Aber wo ich mir dann die Frage stelle, warum ist die denn dann nicht am Freitag wenigstens noch zum Hausarzt gegangen? Also das Problem ist ja erst nicht nachts 2 aufgetreten. Und das Thema Hausarzt spielt dann eine ganz entscheidende Rolle. Das Thema kassenärztlicher Bereitschaftsdienst. Na klar, wenn ich da 4-5 Stunden warten muss, bis der Arzt dann mal kommt, dann gehe ich, also rufe ich wahrscheinlich 112 an oder womöglich in die Rettungsstelle. Aber da warte ich dann wahrscheinlich 6-7 Stunden, weil ich kein Notfall bin. Und das ist eben genau der Punkt, das ist auch nicht neu, das Thema, das hat sich einfach zugespitzt und ist zugespitzter geworden, aber letzten Endes müssen wir diesen, wie sagt man so schön, diesen gordischen Knoten zum Platzen bringen, dass alle Seiten an einem Tisch zusammen etwas tun und nicht jetzt, wie im Januar passiert, mit der KV zu sagen, wir reduzieren die telefonische Beratung, die wiederum zur Konsequenz hat, dass die Berliner Feuerwehr eben wieder mehr Einsätze bekommt. Also wir machen etwas auf der einen Seite im Guten und dann wird es wieder eingefangen durch eine andere Entscheidung.
Also jetzt hat ja die noch amtierende, das ist ja noch jetzt vor der Wiederholungswahl, die noch amtierende Gesundheitssenatorin hat ja den gordischen, also hat er angeboten, die gordischen Knoten zu zerschlagen. Nee. Und hat er gesagt, also,
ich gebe euch
mein Schwert, ja, ja. Und ihr, ich übernehme jetzt den Rettungsdienst und ich löse das Problem. Also Tom, ist das aus deiner Sicht, also aus meinem Leben her, ist sie ja bisher nicht wirklich glücklich in dem, was sie tut, was die Krankenhaus, also was die Krankenhäuser betrifft, die Rettungsstellen überlastet, die Pflegekräfte fehlen, die KV, wir haben in Lichtenberg gibt's 80 freie Arztplätze, die nicht besetzt sind, oder andersrum, zu 80% ist da nur die Besetzung.
Es sind, glaube ich, 50 Arztpraxen, ne? Also, die da mehr oder weniger nicht, keine Nachfolger haben.
Und also, wenn man jetzt, also wir haben Anbetracht der Tatsachen, dass die Gesundheitssenatorin also da schon sehr wirkungsvoll tätig ist, in Anführungsstrichen, wie stellt sich für dich dann dieser Ausspruch dar, oder stellt sich der Ausspruch dar, ich übernehme jetzt den Rettungsdienst der Feuerwehr?
Naja, also gut gemeint ist immer nicht gut gemacht, und ich glaube, es wäre doch viel wichtiger, auch sage ich mal seitens die entscheiden oder die so einer Behörde auch letzten Endes politisch vorstehen, zu sagen, wir übernehmen die Gesamtverantwortung, die Senatsverwaltung für Gesundheit und Inneres oder auch die Senatskanzlei und andere arbeiten gemeinsam an einem runden Tisch zusammen. Deswegen haben wir das Thema ja aufgegriffen, bis hin zum Thema Stadtentwicklung, das Thema Dienstwohnung und. Also die Themen sind ja vielfältig und sehr, sehr tief. Und jeder sollte sich seiner Verantwortung erstens mal bewusst sein. Das Zweite ist, das ist ja so ein bisschen Ansinn auch der Grünen ja gewesen, seit langem auch rund um die Diskussion ums Rettungsdienstgesetz, sozusagen den Rettungsdienst aus der Feuerwehr rauszuschneiden. Und ganz ehrlich, ich selber habe es auch im Parlament gesagt, es gibt eine Berliner Feuerwehr, die unter einem Label läuft. Dabei. Und wichtig ist doch eher, die Strukturen zu stärken im Innern und zu sagen, ihr seid uns alle wichtig, die sozusagen Feuer löschen und die anderen, die sozusagen als Notärzte, Rettungssanitäter unterwegs sind, also ein Gewerk, eine Hand und ein Label so. Dass vieles besser werden muss, ist, glaube ich, klar. Und ich glaube, es würde auch nicht das Problem lösen, wenn man das sozusagen von das eine auf die andere Seite rüberschiebt. Die Probleme bleiben, und du hast es ja gerade angesprochen, auch das Thema Landärzte, sozusagen, die in der Fläche fehlen. Das gleiche Problem haben wir eben auch in der Stadt. Mhm. Und auch Berlin kann sich da nicht freisprechen. Und die Konsequenz ist ja, wenn ich weniger Hausärzte habe, die anderen Ärzte sind ja dann letzten Endes auch mit den Patienten Oberkante voll. Und dann haben wir genau die Situation, dass eben die Leute sagen, da gibt ihr noch die 112, wenn was ist, so. Und deswegen, das geht um diese Systematik. Und deswegen hatte ich von dem Vorschlag ehrlich gesagt wenig. Ich würde eher würde mich freuen, wenn auch sozusagen nach dem 12.2. bis zum Sommer Grundsatzentscheidungen getroffen werden. Personell, finanziell, investiv, also Investitionen auf jeden Fall und natürlich auch gesetzgeberisch, damit klar wird, das Problem ist nicht nur erkannt, sondern wir arbeiten alle an einem, wir ziehen alle an einem Strang, um es schlichtweg zu lösen. Ich glaube, die Leute, die hier in der Berliner Feuerwehr arbeiten, Hilfsorganisationen arbeiten, die sagen sich doch auch, was sabbeln die eigentlich jahrelang drumherum und wundern sich, und es passiert irgendwie nichts.
Ich würde sogar sagen, dieser Vorschlag war totaler Unsinn, ja. Und vor allen Dingen in der Situation, wo es um die Krankentransporte ging, wie können wir das jetzt irgendwie stemmen? Die machen es nicht mehr. Feuerwehr soll es jetzt. Diesen Vorschlag zu bringen, also weiß nicht, was den einen oder anderen da reitet. Da bin ich mal ein bisschen direkter. Krankentransport tatsächlich wollte ich nochmal ein bisschen nachhaken. Weil da gibt's oftmals beim Wording, glaube ich, Schwierigkeiten. Vielleicht ist auch daraus der Vorschlag entsprungen. Es geht ja nicht um den allgemeinen Krankentransport, den die Feuerwehr jetzt macht oder die KV vermitteln sollte, sondern wir haben in den letzten Tagen auch ein bisschen rumtelefoniert, auch in unserem eigenen Gewerkschaftsnetzwerk, wo wir auch eine eigene Arbeitsgruppe Leitstelle haben. Wie machen es denn andere Bundesländer, andere Städte? Weil ja oft auch zu lesen war, Berlin sind die Einzigen, die dazu keine integrierte Leitstelle haben, wobei der Begriff da auch nochmal definiert werden muss, weil integriert kann auch bedeuten Rettungsdienst und Feuerwehr zusammen. Also da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. Zum Beispiel Hamburg, da macht dieser qualifizierte Krankentransport, um den geht's eben, den qualifizierten Krankentransport. Es geht nicht um Krankenfahrten oder Krankenbeförderung. Davon gibt's ja roundabout alles zusammengerechnet 1 Million in Berlin im Jahr. Es geht um die Fahrten, 17.000 an der Zahl im Jahr. Ich habe auch mal eine Zahl gehört mit 13.500. In diesem qualifizierten Krankentransport, wo Patienten halt durch Fachpersonal begleitet werden müssen. In Hamburg macht es ASB. organisiert da diesen qualifizierten Krankentransport. In München zum Beispiel ist es so, dass es die Münchner Feuerwehr mitmacht, also organisatorisch, leitstellenmäßig, aber die Fahrzeuge, Besatzungen werden von den Hilfsorganisationen gestellt. Mhm. Und jetzt kommt's. Und ich glaube, das war ja der Knackpunkt gewesen. Die Krankenkassen bezahlen die Vorhalte von diesen 40 Krankentransportwagen, die die Münchner Feuerwehr zur Verfügung hat. Da geht's eben eine Verfügbarkeit zu haben. Mhm. Ich glaube, das ist das eher, was wir brauchen. Wer auch immer das organisiert.
Die HIOS. Hm? Die HIOS, auch bei uns.
Na, wer auch immer. Das können ja auch private sein. Du hattest ja selber auch Vorschläge gemacht, wo man sagt, man hat eine Online-Plattform, wo man sich akkreditiert und. Ne? Also da gibt es zig Lösungsmöglichkeiten. Aber das war jetzt schon echt ein herber Schlag jetzt zu Mitte Januar zu sagen, wir machen das nicht mehr. Also auch bei allem Verständnis für die KV, dass sie sagen, hör mal, wir machen das nicht, um in den Himmel zu kommen, wir wollen das auch bezahlt wissen. Das kann ich ja verstehen. Aber dass die also ich sehe da die Kassen und da sehe ich dann eben wieder, wer hat eigentlich, das hatten wir auch geschrieben, wer hat eigentlich Aufsicht über die Kassen? Mhm. Wer sagt denn mal, jetzt ist aber mal genug?
Da kommen wir wieder zurück zu Gesundheitssonatoren.
Ja. Aber es sind ja genau die Punkte. Also ich sag mal, diese Karten müssen alle auf den Tisch. Und Berlin muss auch nicht das Rad immer neu erfinden.
Genau.
Also man kann ja gucken, wo sich ein Modell bewährt hat, kann man das sozusagen vielleicht 1:1 oder wie auch immer übernehmen. Und wenn das in München beispielsweise funktioniert, ist es ja eine Frage, ob das in einer ähnlichen Form auch in Berlin funktionieren könnte. So. Und das sind genau die Punkte, die die Weichenstellungen jetzt ja vollzogen werden müssen. Weil ich glaube, wenn wir in dem Schneckentempo, sag ich mal, sukzessive weitermachen, hilft es keinem. Und ich meine auch dieses Zählen des Ausnahmezustandes sozusagen tagtäglich in den Netzwerken, also auf Twitter und anderswo. Ich meine, das klar, das hat was gemacht. Ihr, die anderen Gewerkschaften, habt sozusagen auch nochmal das Thema in die Öffentlichkeit gebracht und der Druck ist ja auch entstanden, auch medial. Aber wir haben eben doch Situationen, wo das dann wieder aus den Medien verschwindet und das heißt, der Alltag kehrt zurück und man hat dann vielleicht nicht so den Eindruck, dass irgendwie alle Seiten an einem Strang ziehen. Also ich will sagen, das muss eine Priorität 1 haben, gerade im Bereich sozusagen, was Feuerwehr insgesamt betrifft, aber auch das Thema Gesundheitswesen. Und bin da sehr dafür, sich diese Modelle anzuschauen und auch nicht nur ernsthaft zu prüfen, sondern zu sagen, können wir es machen, ja oder nein? Mhm. Und sozusagen das in der Struktur aufzubauen und zu sagen, wer trägt da welche Verantwortung, bis hin zur Frage, wer was bezahlt. Aber mir also was mir so auffällt, ist halt, man darf da konkret eben nicht auch im politischen Bereich bei den Fraktionen und Parteien eben nicht nur einseitig auf ein Thema gucken. Man braucht den Gesamtblick für die Thematik und man darf das eine mit dem anderen oder das eine gegen das andere nicht ausspielen. Man sieht's ja eben auch, ich sag mal, die Baustellen sind so immens, bis hin zur Frage der Einstellung. Kriege ich eigentlich genug junge Menschen oder Menschen, die sozusagen lebensälter sind, die gesagt haben, ich mache das jetzt bei der Feuerwehr oder bei der Polizei. Wir haben auch viele, wo, sage ich mal, der Beamtenstatus, keine Lebensversicherung für den Staat ist, zu sagen, dass sie 30, 40 Jahre Beamte bleiben, sondern die gehen und kündigen. Wir brauchen da in der Sache Tempo, gut durchdacht, sachlich und klug entscheiden, aber es eben nicht hinauszögern, weil die Zeit läuft gegen uns sozusagen, um die, sag ich mal, wie sagt man, die Möglichkeit zu haben, dass die Leute die bestmögliche Versorgung auch kriegen. Ne? Ob das bei der Feuerwehr ist oder eben, wenn ich 110 anrufe und sage, ich brauche jetzt mal einen Funkwagen, weil hier passiert gerade was.
Die Vielfalt der Themen, die du gerade ansprichst, die machen natürlich auch ein Stück weit ohnmächtig. Ne? Also wir haben vorhin ja in einer Vorbesprechung auch über diesen über eine Doku der Welt gesprochen, ne? Wo man, also wenn man jetzt nur das isoliert betrachtet, eigentlich sagt, oh Gott, wir können das gleich alles sein lassen. Ich glaube aber, so ist es nicht. Und ich glaube, das ist aber was, also zumindest mein Gefühl auch als Bürger, als jemand, der auch auf die Politik guckt und sagt, gibt es zu viel Baustellen? Also das ist so ein bisschen wie jemand, der total überschuldet ist. Da ist der Huni dann auch nicht mehr schlimm, der fehlt. Also das ist so manchmal dieses Gefühl, ja.
Also wir brauchen da keinen Peter Zwegert oder so, der dann die Themen sortiert und uns allen hilft. Ich glaube, die Themen sind bekannt und ich glaube auch, das Thema Kommunikation ist ein ganz entscheidender Punkt. Also ich sag mal, nach innen wie nach außen. Das heißt, wenn jetzt so ein Rettungsdienst jetzt im Parlament eingebracht wird oder die Debatten laufen, dass natürlich auch intern in so einer Behörde klar gemacht werden muss, über Gewerkschaften, auch Personalräte und vieles mehr. Wie ist denn jetzt der Ablauf? Warum ist denn das jetzt so? Und dass Fragen auch beantwortet werden, damit nicht eine Verunsicherung da bleibt und oder ein Nichtwissen. Und Gleiches habe ich ja auch erlebt bei der Hospitation. Irgendwann bricht ja auch das Eis, sage ich mal, im weitesten Sinne. Man kommt dann sehr locker ins Gespräch. Und wenn die dann auch sagen, Mensch, ja, es war ja irgendwie ganz interessant mit Ihnen oder mit dir und sehr offen und sehr locker. Und würde ich dann sagen, ja, darum geht's ja. Also es nützt doch nichts, wenn man sich etwas anguckt, immer nur die schönen Seiten zu sehen und zu sagen, das läuft hier alles super. Ne? Und und wo sind denn eigentlich jetzt die Probleme? Und deswegen die Doku, die da jetzt kam, macht natürlich auch die Problemseiten und Lagen Berlins deutlich. Und das kann auch sehr erschreckend wirken auf den einen oder anderen oder eben auch beim Berlin-Bashing. Naja, so ist es eben in Berlin. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen wir viel mehr Leute, die daran interessiert sind, die Probleme anzugehen und zu sagen, wir haben da eine Idee. Und du hattest es ja auch vorhin gesagt, auch das war wirklich großartig in Neukölln, dass da sich Gastronomen, Gewerbetreibende gefunden haben, zu sagen, wir setzen jetzt auch mal ein Zeichen gegen diese, in Anführungsstrichen, Gewalt rund um Silvester, auch in Neukölln, und setzen mal ein Zeichen, konkretes Signal, dass es eben auch andere Seiten gibt. Und wir reden natürlich in der Öffentlichkeit immer über Dinge, die nicht gut laufen und die dramatisch sind. Aber das gehört natürlich auch zu so einem Gesamtbild dazu.
Ich gehe auch nicht zum Arzt und sag ihm, was mir alles gut geht. Ne?
Genau.
Also das ist der Grund, ich gehe mit meinem Problemchen dahin.
Genau.
Und letzten Endes, wenn alles super laufen würde, ganz klar, ne? Dann dann könnten wir uns auch nur zum Bierchen treffen, wäre auch schön. Ja, also daher, aber es nützt eben genau nichts, ne, zu sagen, ein Problem kurz anzusprechen. Ja, aber guck mal, das ist aber super gelaufen. Ja, das ändert jetzt nichts an meinem Problem.
Es ist ja wie beim Thema hier Parlament und Haushaltsberatung oder klar Wahlkampf. Also ne, die eine, also sagen wir mal, die Regierungsseite sagt, Mensch, wir haben aber jetzt hier RTWs haben wir jetzt hier gekauft, die stehen alle draußen auf der Straße, wir haben so viele Leute eingestellt. Die Opposition sagt, naja, die Autos fahren nicht, wo sind eigentlich eure Leute? Also man muss dann halt auch ein echtes, ein ehrliches Bild zeichnen und Lagen nicht schönreden und im Konkret rangehen. Und das ist so, und was mich sehr stört in der Tat ist, dass in Berlin Prozesse einfach schlichtweg zu lange dauern. Wir können ja auch, wenn wir wollen, wir haben es ja im Rahmen und sag ich mal rund um Corona erlebt, ob das die Infektionsschutzverordnung sind und vieles mehr, was da auf einmal auch in Anführungsstrichen auch funktioniert hat und so weiter oder auch nicht funktioniert hat. Aber auf der anderen Seite oder der Bundeskanzler mit dem Deutschlandtempo zum Thema Terminals und so weiter und so fort. Also man kann ja auch. Und ich glaube, in Berlin gibt es auch viele in der Verwaltung, die da echt auch viel weiter sind und die auch motiviert sind und auch Lust haben. Aber manchmal wird vieles doch intern gebremst, aber auch vielleicht politisch, weil man sagt, passt uns jetzt gerade nicht auf die Agenda.
Das haben wir gestern bekommen. Im Tagesspiegel habe ich es gelesen gehabt. Und zwar kam von Senfin so ein Rundschreiben an die Behörden, was das Nennen von Pronomen angeht in E-Mail-Signaturen.
Ja, ich sag mal so, wenn es die glücklich macht, können die es gerne tun. Aber ich glaube, die Leute, die tagtäglich mit Menschen zu tun haben, unmittelbar, also das ist für die jetzt, glaube ich, nicht kriegs- oder lebensentscheidend. Wie ich da jetzt schreibe, natürlich eine vernünftige, also ein vernünftiges Ansprechen, Anschreiben, klar. Aber sozusagen das jetzt noch runtergegendert und noch am besten in der E-Mail-Signatur. Ich glaube, wir haben größere Probleme.
Jetzt bin ich dran,
ja. Ja, klar.
Mit dem Gendern will ich raus.
Bist du raus?
Ich schreibe nicht hin. Ich bin Max Mustermann. Man soll mich bitte.
Also es war ja wirklich dieses Schreiben. Das war ja relativ. Wobei ich fand es auch im Tagesspiegel ganz nett formuliert. Es ist ja unterschrieben worden von Jammer. Und der Tagesspiegel hat es so süffisant praktisch Jammer hat unterzeichnet, ohne darauf hinzuweisen, wie er gerne angesprochen werden möchte.
Stimmt.
Ja. Also das.
Naja, wir haben ja so eine ähnliche Diskussion gehabt bei der Polizei mit bestimmten Empfehlungen, die ausgesprochen wurden. Die der eine oder andere ja sozusagen eher als Zwang empfunden hat, so nach dem Motto, man muss das jetzt tun. Nein, das ist eine Empfehlung. Aber auf der anderen Seite, wenn man das jetzt so hört und liest, kriegt man eher den Eindruck, da müssen einige zu viel Zeit haben und zu viel Fantasie haben, um sich mit so einem Thema zu befassen. Ich glaube, das ist wirklich nicht Tagesordnungspunkt Nummer eins. Dass eine Verwaltung mit der Zeit geht, das ist doch völlig klar und dass man auch modern agiert. Aber mit Verlaub, da haben wir noch ganz andere Themen, wo wir mit der Zeit gehen sollten.
Die Zeit, die wir da investieren.
Ja.
In so einen Unsinn.
Ja, genau.
Passt nicht auf die Agenda, würde ich gerne mal einhaken wollen zum Thema Dienstkräfteanmeldungen. Da hatten wir ja im Vorfeld jetzt schon für 2024/25 nur eine Nachfrage. Hast du im Kopf, wie viel das Land Berlin, also ich habe eine Zahl gehört, dass der Finanzsenator gesagt hat, in 2024/25 gibt es für das gesamte Land Berlin maximalen Stellenaufwuchs von 500. Die Berliner Feuerwehr alleine will schon 733 Stellen mehr haben. Mhm. Das bedeutet, wir würden schon allein mit unserer Stellenanmeldung den Rahmen sprengen. Einsatzdienststellen, da sind Stellen mit dabei, zum Beispiel um einen Zweischichtbetrieb zu machen, damit mehr Fahrzeuge verfügbar sind in der Werkstatt. Zweischichtbetrieb in der Werkstatt, damit die schneller repariert werden können. Wie muss sich ein Zuhörer, jetzt kommen wir zu der politischen Frage, der Zuhörer sich vorstellen, wie laufen diese Beratungen ab? Also wenn jetzt die Feuerwehr kommt und sagt, hey, wir hätten gern so und so viel Stellen zusätzlich, wie laufen da im Hintergrund die Beratungen zum Beispiel im Innenausschuss ab?
Naja, ich mache es mal ganz einfach. Also im Grunde genommen geht es ja darum, dass das jeweilige Haus, also dem Bereich Inneres, sozusagen durch die eigenen Behörden, Polizei, Feuerwehr, Verfassungsschutz, Labo, Olea und andere Bereiche sozusagen Stellenanmeldungen machen. Es gibt ja dann so einen Entwurf. Dann geht man, oder die Hausleitung geht ja dann damit dann auch später dann erst in den Senat. Dann gibt es die Verhandlung nochmal mit SenFin, also die ja für Personal zuständig sind. Und es muss ja so einen abgerundeten Entwurf geben, mit dem dann der Senat ins Parlament geht, damit wir dann diese Haushaltsberatung machen können. Das heißt, wir beraten dann im Einzelplan 05 konkret alles, was sich um Inneres dreht. Bis hin zum Thema Digitalisierung, gibt es zwar einen eigenen Ausschuss dazu. Und da kann man dann ablesen, also was ist angemeldet, wie viel Geld will man dafür ausgeben, beispielsweise sehr konkret. Und der Haushaltsgesetzgeber ist eben das Parlament. Wir können dann sagen, nee, uns reicht es beispielsweise nicht. Also wenn jetzt die Anmeldung ist, meinetwegen 120 neue Stellen bei der Berliner Feuerwehr und wir sagen aber, nach der Bedarf liegt meinetwegen bei 180 oder 200, dann kann das Parlament sehr wohl und die Regierungsfraktion sagen, wir haben eine andere Sichtweise und wir müssen hier nachsteuern, weil das reicht nicht so. Da muss sich eine Koalition natürlich auch einig sein, weil es natürlich auch nicht wenig Geld kostet. Aber auf der anderen Seite ist es schon so. Und dann wird es beraten und dann Regierung, Opposition und dann wird es auch nochmal, gibt es Berichtsaufträge, also dann stellen die Abgeordneten nochmal an die Verwaltung Fragen und dann muss die Verwaltung innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit die Fragen beantworten und dann gibt es eben nochmal die zweite, dritte Lesung, wo das sozusagen dann nochmal im Parlament durchläuft und beschlossen wird. Aber man muss doch grundsätzlich sagen, also erstens mal müssen die Arbeitsbedingungen auch im öffentlichen Dienst besser werden. Wir müssen wegkommen von Beschäftigungspolitik im Grundsatz. Das kann nicht mehr das Maß und Mittel sein, erstens. Und zweitens, das geht auch um die Frage der Perspektive, auch die Frage der Bezahlung. Also wenn man sich untere Bereiche anschaut und sich dann überlegt, die gehen damit irgendwie in die Pension auf der einen Seite oder als Angestellte dann in die Rente später, das ist dann eben nicht mehr so viel Geld, was überbleibt, auch gerade in dieser Stadt. Und dann natürlich auch die Frage, habe ich eine Chance sozusagen auch einen Aufstieg zu haben? Also habe ich eine Perspektive innerhalb der Verwaltung? So, ich glaube, die Zeiten sind schlichtweg vorbei. Der öffentliche Dienst und das Beamtentum oder Status, klar, hat noch einen Wert, aber es ist nicht einer, an dem man so festhalten kann und glauben kann, ich bilde aus und das ist sozusagen eins zu eins das Ergebnis nach der Ausbildung und die kommen. Das ist nichts Neues und deswegen geht es um diese ganze Thematik und das spielt alles mit rein und ich glaube ganz fest, der Doppelhaushalt, der jetzt kommen wird, sozusagen 24, 25, gerade Inneres, muss eigentlich, betrachtet mit dem Blick auf den Senat in Gänze, muss eigentlich Top 1 werden, nicht Schulbeoffensive und Bildung. Da sind ja nur Kippen, wenn ich sagen, dass wir da Milliarden reinkippen, aber da ist nun genug Geld im System, sondern eigentlich muss man gucken, dass diese Verwaltung funktioniert und zwar die tragenden Strukturen und Elemente dessen. Und damit meine ich eben auch Feuerwehr und Polizei.
Der Beamtenstatus selber ist nicht mehr so. Die Jugend von heute, die verdrehen die Augen bei dem Lebenszeitbeamten und sagen, oh Gott, ich muss jetzt Beamter auf Lebenszeit werden? Wirklich? Ist das eine Verpflichtung? Also da müssen wir, der öffentliche Dienst muss viel attraktiver werden aus meiner Sicht. Also die Mitarbeiter, wir waren gestern im Gespräch mit jemandem, der sagte, das höchste Gut ist, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Dann machen die Mitarbeiter selber Mundpropaganda und sagen, hey, die Feuerwehr, öffentliche Dienst, ist ein toller Arbeitgeber. Und da müssen wir hinkommen. Wir müssen die Arbeitsbedingungen, und das ist mein Appell jetzt an dich als Abgeordneter, quasi die Arbeitsbedingungen dafür zu sorgen, dass die so toll sind, dass die Mitarbeiter aus dem Land Berlin eher hinwollen zum Arbeitgeber als weg.
Also ich hatte vor vor Weihnachten irgendwie 32 Bundespolizisten im Abgeordnetenhaus gehabt. Ja. War so eine, die haben sich mal angemeldet, wollten eine Führung haben und wollten mal so über die Berliner Themen reden. Und da wurde ich auch gefragt zum Thema, was sind eigentlich die entscheidenden Punkte in dieser Stadt? Und er sagt, na klar, neben Personal, Investitionen, Liegenschaften und so weiter und so fort, einer der wichtigsten Punkte, wie ich finde, sind die weichen Faktoren. Mhm. Und es ist genau dieses Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Das sind die ganz simplen, kleinen Dinge. Kann man auch drüber lächeln, sag ich mal, wenn man sagt, Wasserspender in Dienststellen, aber oder Sportraum. Also ich habe mir auch hier nochmal das angeguckt, auch wie mit Eigeninitiative auch Dinge gemacht werden. Aber wenn den Leuten dann immer gegen Schienbein getreten wird oder ich bin seit 2017 mit an der HWR, bilde da im dritten und vierten Semester Polizisten und Polizisten aus gehobenen Dienst. Also über 850 Studierende schon gehabt mittlerweile und auch Fälle, wo ich mir denke, ja, hätten wir dann ein engeres Bezugssystem, würde man mit den Menschen konkret reden und den Ängste nehmen, dann bleiben die auch und dann halten die auch durch. Ja. Und dann und bin gerade auch aktuell an Fällen dran, auch am Wochenende gerade einen getroffen, der bei mir mal im Kurs war, wo das auch auf Kippe stand und steht und wo ich versucht habe, jedenfalls sozusagen mit meinem Blick zu erklären, nein, es ist nicht so und bleib dabei und schließe die Ausbildung, das Studium ab. Die Polizei braucht dich. Und du wirst auch gute Erfahrungen sammeln können, aber das ist genau der Punkt. Also wenn ich wohin komme und ich merke schon, naja, also gut, kommt vielleicht jetzt nicht so auf mich an und die Arbeitsbedingungen sind so und so. Und man darf einfach nicht vergessen, bei Feuerwehr und Polizei sind die Belastungen gerade im Vollzug ja extrem. Und da helfen ja so eine Dinge, hatten wir auch öffentlich schon debattiert, mit der Lebensarbeitszeitverlängerung im Vollzug überhaupt nicht weiter. Klar. Im Gegenteil, in der Tat, wie ich auch finde, und das ist auch unsere Haltung, jedenfalls in der SPD, gerade der Vollzug, da muss man wahrscheinlich eher in eine andere Richtung denken, weil wenn ich 30, 40 Jahre wirklich auf der Straße da unterwegs war, aktiv im Funkfang oder im RTW oder beim Feuerlöschen, dann ist irgendwann auch Sense so und dann kann man auch erstmal nicht mehr und auch die Erfahrung und das Thema an junge Menschen rankommen, sich verändern als Behörde in der Struktur, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es ist nicht nur TikTok und es ist nicht nur irgendwie Social Media, sondern es ist einfach unmittelbar mit Menschen arbeiten. Und wenn dann Leute abstumpfen oder selber auch in einer Behörde, ob Feuerwehr, in der Polizei, auch Negatives erfahren. Also ich meine, klar, es gibt ja Disziplinarrecht, Strafrecht und. Und wenn dann man da aus bestimmten Gründen überzogen wird und am Ende irgendwie nichts bei rauskommt und man einen Haken dran machen kann, das hinterlässt tiefe Spuren. Und ich kenne Fälle, wo ich merke, die mir jetzt schon sagen, in jungen Jahren, die haben Faxen dicke, die machen den Job nur noch so, weil sie den Job machen. Aber im Grunde genommen ist der Zug abgefahren. Und wo ich finde, das kann so nicht sein. Und da spielen die Vorgesetzten eine ganz entscheidende Rolle, aber auch dieses ganze Umfeld. Ich kann wirklich sagen, bei den unterschiedlichen Dienststellen, wo ich war in den letzten Jahren, ich bin jetzt nie auf irgendeine Situation gestoßen, wo die nicht motiviert waren. Also jeder in seinem Bereich hat gemacht, hat geschafft und auch über dem, was eigentlich so notwendig ist sozusagen. Und das ist wirklich eine gute Seite. Aber dieser Bonus ist irgendwann aufgebraucht.
Der erste Eindruck, den so ein Bewerber oder neuer Kollege oder neue Kollegin von uns bekommen oder von der Berliner Feuerwehr in dem Fall bekommen.
Ist Schulzendorf.
Und Schulzendorf, wir waren letztens, also Manuel und ich waren letztens bei Herrn Wesener. Hatten abends einen Termin zu den 5-Euro-Pauschale und wie ist die Ausgestaltung so? Wie kommt die TDL gerade um die Ecke und wie ist der Sachstand? Also war sehr informativ, aber unter anderem meinte er auch, war auch sehr informativ an der Stelle, er hat Sorge, was TXL betrifft und sagt, das wird zu teuer aus seiner Sicht. Gibt's einen Plan B, war die Frage zu uns, weil wir gesagt haben, wir als Gewerkschaft, hast du das auch schon gehört? Also ist das diskutiert worden, dass TXL zu teuer wird?
Also ich kenne das Thema Rettungsdienstakademie seit 2008 und muss ehrlich gesagt sagen, damals habe ich ja schon gefragt, das war ja noch Erhard Körting, im Senator, also Gott, schon lange her. Im Grunde genommen einen Plan B, den gab es ja gar nie oder gibt es nicht und gab es nie. Und das halte ich eben tatsächlich auch für ein Problem. Aber nichtsdestotrotz, das Hauptproblem ist doch, dass in Berlin solche Vorhaben zerredet werden oder eben nicht zügig entschieden wird. Und wir haben ja eine Baukostensteigerung, die immens ist mittlerweile. Ja. Ob das jetzt die Wehren bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, wo wir mal im 3-4-Millionen-Bereich angefangen haben, jetzt 7,5, jetzt demnächst bei 10 Millionen sind für eine Wehr, das ist ein Wahnsinn. Und bei den ganzen Bauvorhaben, auch gerade bei Inneres hat eben auch das Problem, Polizei wie Feuerwehr. Sie hat eben sehr, sehr viele Großprojekte in der Luft sozusagen und wirft die Bälle hin und her und will ja irgendwas fertig kriegen. Und wenn dann was fertig ist, wie das Thema Anwärterwohnen, wenn man sich das mal anschaut in Spandau beispielsweise für Polizei und Feuerwehr, das sieht auch vernünftig aus, ist auch gut. Oder wenn man eine Wehr fertiggestellt wird, ist auch gut. Aber Rettungsdienstakademie und Schulzendorf ist ein großes Problem, in der Tat. Und ich sehe das ja genauso, dass, wie ich mir die Frage stelle, also wie will man da eigentlich an junge Menschen rantreten? Werbe ich denn mit diesen komischen alten Klassenräumen oder Seminarräumen eng zusammengefercht? Sozusagen das ganze Ambiente ist ja das eine, aber ich sag mal auch, wie das ausgestaltet ist und um da erstmal hinzukommen und sonst wie. Also es entspricht doch keiner modernen Ausbildung, sag ich mal, nach außen als Bild. Und mein Ansatzpunkt ist auch der, auch Richtung Polizei und Feuerwehr insgesamt, wir müssen einfach mehr hinkommen zum Thema Neubau, Punkt. Mhm. Und nicht mehr diesen Quark machen, dass wir alte Bestände hoch und runter sanieren, die wirklich Millionen verschlingen, auch mal die Kraft haben zu sagen, jetzt wird abgerissen und jetzt setzen wir da mal modernes Gebäude hin. Also und ich sag mal auch, es gibt ja auch Dinge, die sich befruchten können, also wie Polizei und Feuerwehrausbildung, also auch Dinge zusammenzutun in der Ausbildung auf dem Standort. Und ich sag mal auch so, was dahinter steckt. Also man braucht ja dann auch Ausbildungsmöglichkeiten, dieses Ausbildungsgelände, ich weiß jetzt, wie der Fachbegriff heißt, aber wo beispielsweise der U-Bahnhof, also U-Bahn sind und eine Straßenbahn und die müssen ja auch sozusagen richtig da hantieren, also wie öffentlich ein Fahrzeug oder das Thema Höhenrettung und. Und auch das muss man ja mitdenken. Und ich finde halt, da wäre beispielsweise Tempelhof, um mal darauf zurückzukommen, der richtige Punkt gewesen. Zu sagen, Tempelhof hat die riesen Hangar, da kann man schön geschützt drin nicht nur arbeiten, sondern auch üben. Ja. Ist eine Riesenfläche, das kann man auch nutzen für eine Polizei, für eine Feuerwehr, eine Ausbildung. Aber ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, warum wir hier Dinge in Stein meißeln in dieser Stadt und sagen, wir gehen da nicht ran. Und wir brauchen auch keine Kulturprojekte da rumhüpfen haben. Wir brauchen Leute, die da arbeiten und nicht nur Bilder ausstellen, sondern es ist eine Fläche und eine Möglichkeit, eine Liegenschaft, wo man konkret eine gute und vernünftige Ausbildung anbieten kann.
Und gerade Tempelhof hatten wir auch schon mehrfach geunkt. Wir haben da so großen Mehrwert noch gesehen, indem man sagt, wir machen auch nach außen sichtbar, kann man zum Beispiel üben, ne? Also das als ein Teil von Nachwuchsgewinnung zu betrachten und. Also wenn man diese Flächen da halt auch im Außenbereich mal nutzt und gerade bei TXL, das große böse Wort Ensembleschutz, ja, also da geht es nämlich genau darum, da darf man vielleicht noch nicht mal mehr die Linie wegfegen, die da zur Startbahn führte, weil das zum Ensemble des Flughafens DXL gehört und da im Grunde schon wieder Grenzen gesetzt werden in der Umsetzbarkeit, irre.
Und die Frage ist ja, was man da noch auf dem Gelände findet. Also soweit ich gehört habe, sind ja auch noch unter der Landebahn und vieles mehr muss erstmal, es nützt doch nichts zu sagen, es wird alles teurer und es verzögert, man muss es machen. Und natürlich wird eine Rettungsdienstakademie, wenn die vielleicht mal bei 50, 60, 70, 80 Millionen eingepreist wäre, würde die wahrscheinlich jetzt 200, 300 Millionen kosten. Aber wenn wir jetzt noch weiter reden und warten, kostet die irgendwann 500 Millionen oder 600.
Also wer bremst? Ich weiß, es ist eine total vermessene Frage, aber wer bremst?
Also ich wünsche mir, dass wir für den öffentlichen Dienst, ähnlich wie bei der Schulaufbauoffensive, ein eigenes großes Programm auflegen. Also sozusagen, was die Liegenschaften betrifft, das bis hin zum Bürgeramt, dass man sagt, das wird durchsaniert, das ist jetzt fertig und das ist ein Service unmittelbar an den Bürger, an den Menschen. So. Und das Thema Ausbildung muss eigentlich ein Riesenflock werden, sozusagen im Berliner Senat. Also ob es bei der Polizei ist und bei der Feuerwehr, bin sogar auch organisatorisch bereit oder dafür zu sagen, das muss eine eigene Säule werden, Aus- und Fortbildung, das ist ein Schwerpunktthema, damit man genau sich die Gedanken macht, wie bekomme ich die Menschen, wie halte ich die Leute und wie motiviere ich die, dass sie auch länger bleiben und nicht einfach gehen. Und dieses Bremsen ist einfach in der Form, dass natürlich, also die Projekte ja in Teilen mit niedrigen Mitteln angemeldet werden. Das haben wir bei der Staatsoper und anderen Bereichen ja gehabt. Also hätte man von Anfang an klar die Karten mal auf den Tisch gelegt und gesagt, das kostet jetzt 500 Millionen. Dann hätten wahrscheinlich nicht gleich alle die Hand gehoben. Aber man muss sich doch im Klaren sein. Gerade Ausbildung ist ein ganz wichtiger Baustein im System. Und wenn ich da, wenn mir Ausbildung nichts wert ist, dann brauchen wir uns doch nicht wundern. Und ich bin sehr dafür, pragmatisch rangehen und Es sind ja gute Entscheidungen, gut investiertes Geld. Also wenn ich jetzt einmal in etwas investiere, habe ich vielleicht die nächsten 10, 15 Jahre auch erstmal ein bisschen ja, Ruhe. Natürlich. Aber ich kann auch sagen, hier, das ist unser Ausbildungsbereich oder das ist jetzt die Berufsfeuerwache oder das ist jetzt die Wehr, die ist fertig. Und ich habe es ja erlebt mit Kolleginnen und Kollegen, schon jetzt länger her in Rauchfangswerda, wo dann die Freiwillige Feuerwehr endlich ihr Gebäude bekam nach 14 Jahren oder so. Das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man dann da sitzen darf und das sieht und sieht, wie die, sag ich mal, Leute, die da engagiert sind in der Freiwilligen Feuerwehr, das übergeben bekommen, das sozusagen das Objekt und das dann auch ihres ist. Und einfach sieht, hat endlich geklappt, aber die Prozesse dauern in Berlin schlichtweg zu lang und deswegen muss es beschleunigt werden, es muss Geld dafür zur Verfügung gestellt werden und je länger wir warten, je länger wir es zerreden, umso komplizierter wird es und wenn jetzt im Doppelhaushalt der kommt, da nicht Flöcke gesetzt werden und gesagt wird, das ist jetzt eine Bauvorplanungsphase oder da werden jetzt Planungskosten eingestellt, dann zieht sich das in den nächsten Doppelhaushalt, dann zieht sich das in den übernächsten Doppelhaushalt und dann haben wir wieder 5, 6, 7, 8, 9 Jahre verschenkt. Und das ist genau der Punkt. Also ich sag mal, Ausbildung muss auf die Überholspur.
Alles richtig, allerdings jetzt nicht wirklich eine Antwort auf meine Frage, was ich durchaus verstehe. Ja. Also
bremsen tut Finanzen, ist doch okay. Klar. Wenn man lange nicht investiert in Personal oder auch in Liegenschaften, dann wird es am Ende schlichtweg teurer. Die Innenpolitiker in Gänze sind sich da schon einig und dann ist natürlich immer die Frage, setzen die sich dann durch gegenüber andere Bereiche? Bildung wird ja immer sehr hoch gezogen, aber ich sage auch, Leute, das kann hier nicht das Dauerthema sein. Diese Stadt braucht einen funktionierenden öffentlichen Dienst und wir brauchen eine Verwaltung, die originär als Service am Bürger zu verstehen ist.
Ja, zumal meine Frau ist Lehrerin, ja, und also das, was sie mir so wiedergibt, das kommt da nicht an, das Geld. Also sie erlebt da jetzt, also außer Whiteboards oder sowas, dass man sagt, okay, ein bisschen technische Ausstattung, aber Personal, ansonsten auch Gebäude oder sonst was, da ist jetzt, da fühlt man schon noch irgendwelche Lücken. Und da stelle ich mir halt manchmal die Frage, inwieweit ist auch Verwaltung, unsere Verwaltung einfach so, wie sie gemacht wird, eine Bremse. Also nützt ja nichts, irgendwas neu zu nennen. Ich sage jetzt mal, wie zum Beispiel, um bei der BFAA zu bleiben, ich nenne das Akademie, sieht trotzdem aus wie der offene Vollzug. Ja. Also das im Grunde genommen, das ändert jetzt erstmal nichts, wenn ich ein anderes Siegel drauf drücke. Und genauso glaube ich, dass es oftmals innerhalb der Verwaltung einfach ein Problem ist, die Verwaltung selber zu beauftragen, mach dich mal schlanker oder mach dich mal moderner, mach dich mal digitaler. Dazu gibt's wohl auch Studien, dass der erste Schritt ist, wenn es diesen Auftrag in die Verwaltung gibt, wir bilden erstmal eine Arbeitsgruppe, eine Steuerungsgruppe oder was auch immer und man bläht die Verwaltung dadurch auf. Und ganz ehrlich, wenn ich auch junge Leute für solchen, ob es Polizei, Feuerwehr ist oder Verwaltung oder sonst Schule, und ich gucke und sehe im Fernsehen in Dokus, wie die tonnenweise Akten hin und her schleppen, nach Altpapier riechen, dann ist das nicht attraktiv. Ne?
Wir haben das Beispiel in Friedrichshagen, der LAG. Die brauchen auch einen neuen Standort dort vor Ort. Das ist eigentlich Abreiß, also muss abgerissen werden, das Gebäude. Aber auch da braucht man ja keinen Selbstverwirklichungs-Architekturwettbewerb, wo man sagt, da wird irgendeiner also sich verewigen und sozusagen toll gestalten, sondern es muss zweckmäßig sein, es muss funktionieren für die Leute, die da arbeiten, ehrenamtlich arbeiten. Aber wenn ich mir die Zeiten angucke, wie viele Jahre dazwischen liegen und BFR ist ja nun, sag ich mal, ein Negativbeispiel. Im Grunde ist ja, klar, man ist entschieden, man will es da irgendwie machen und bauen, aber so ein Zeitplan, der verschiebt sich laufend und es wird immer teurer. Mhm. So. Und es hilft der Ausbildung und den Menschen auch, sag ich mal, als Lehrpersonal, Dozenten, die da auch ausbilden, denen hilft es ja auch nicht. Und auch die sind ja sicherlich motiviert und wollen eine gute Ausbildung anbieten. Aber die leben in diesen Zwängen. Und die sich ausbilden lassen, müssen erst mal mit dem Umstand leben, dass sie da auf dieses Gelände müssen diese Ausbildung da über sich ergehen lassen.
Das ist irre, die ist fast 30 Jahre her bei mir und das sieht immer noch so aus. Ne?
Ja.
Das ist echt irre.
Thema Controlling bei Bauvorhaben, also dass das einfach schneller, zügiger fertig wird und wir merken es, ich merke es ja auch, selbst wenn man dann Projekte am Laufen hat, muss man immer wieder sagen, es muss ein scharfes Controlling geben. Die Dinge sich selbst zu überlassen, das bringt gar nichts. Man wundert sich, warum nichts läuft. Ich meine, hier nebenan wird ja auch gebaut seit langem, in Anführungsstrichen. Das funktioniert nicht und deswegen Man kann sehr wohl auch als Land oder auch als Regierungsfraktion und da auch nochmal Schwerpunkte setzen oder auch nochmal zusätzlich Geld reingeben. Aber ich glaube, ab und zu bekommt man, glaube ich, eher den Eindruck, es muss erst brennen, damit was passiert.
Ja,
ein
schönes Beispiel war ja die LNG-Terminals. Hm. Also ruckzuck, piff, waren die da.
Ja.
Und da gibt's sicherlich auch noch andere Beispiele. Corona war eben, war ja auch ein Beispiel von dir. Und er sagt, boah, guck mal, geht ganz schnell, ne? Und da gibt's natürlich Überlegungen. Und warum muss ich jetzt beim Bürgeramt 3 Monate warten, um mein Auto umzumelden?
Also, ja, 4 Monate auf dem Geburtsurkunde.
Das ist irre.
Aber deswegen ist ja gut, also auch das habe ich mit Herrn Hombrichhausen oder wenn wir gesprochen haben, auch gesagt, er sagt, Herr Hombrichhausen, melden Sie all das an, was Sie auch dringend brauchen. Und das gilt natürlich auch für unsere Innensenatoren, die anderen, die werden, also nochmal Inneres muss jetzt in diesem Doppelhaushalt, der kommt, muss wirklich Player 1 werden, aus, ja, nicht nur aus meiner Sicht, sondern aus Sicht der Innenpolitiker, ja, weil es einfach um praktische Umsetzung geht, sozusagen von denen, was auch Politik auf der einen Seite zwar möchte, aber auf der anderen Seite, dass dieser öffentliche Dienst und in seinen einzelnen Behörden auch funktioniert und auch gerade die Feuerwehr. Ich meine, es kann ja nicht am Ende sein, dass wir jetzt irgendwie mehrere Monate über den Ausnahmezustand diskutiert haben, über ein Rettungsdienstgesetz und Veränderungen. Ja. Genau. Und dann guckt man sich den Haushalt nachher an und denkt, was ist eigentlich jetzt los so? Also von daher, da, und ich finde zu Recht, ob Gewerkschaften, andere, da muss eine hohe Erwartung sein Richtung Parlament an uns. Und ich sage auch, wir müssen da den Flock setzen, weil sonst ist es eine vertane Zeit und auch ein Vertrauensverlust in Politik.
Absolut. Sowieso ein sehr prekäres Thema. Ja.
Das kann ich mir, glaube ich, auch gut vorstellen. Also ich möchte auf der einen Seite natürlich schon wissen, wie dann auch über Politik gedacht wird, aber ich glaube auch, das ist ein wesentliches Problem, dass oftmals der Eindruck entsteht, es wird eben Thema Zulagen, es wird viel versprochen und dann passiert etwas, dann vergisst man eine andere Seite wiederum und dann muss man da nochmal nacharbeiten und ja, also das, wie sagt man so schön, also Vertrauen kann dann innerhalb von wenigen Minuten zerstören, was man vielleicht über Jahre aufgebaut hat.
Ja. Ja, und da ist teilweise ein Wahlkampf, den wir jetzt leider haben, ja, weil es einfach die Wiederholungswahl gibt, finde ich teilweise, ja, ein gutes Beispiel.
Lähmt, die finde ich.
Lähmt, ja, lähmt, aber also manche, die eine oder andere Aktion im Wahlkampf finde ich schon wirklich,
boah. Warten.
Friedrichstraße zum Beispiel. Ja. Sorry. Also, was soll das? Also, ich verstehe es nicht. Das ist genau das jetzt, also mir sind die Wahlkampfthemen im Allgemeinen, geht es mir zu viel um, also Klima ist wichtig, keine Frage. Mhm. Und also Klima und Verkehr, das sind die Themen, die ich lese.
Mhm. Aber was interessiert ist, kann ich nur aktuell sagen. Ich habe es letzte Woche in meinem Seminar, haben wir gerade über das Thema Gewerkschaften gesprochen, wie wichtig die auch sind und welche Funktion die haben. Und auch da bei den Studierenden angesprochen und für die ist Platz 1 das Thema Wohnen und Mieten, also zur Miete, genau, wohnen, als Auszubildender, wo kann ich hier eigentlich noch wohnen oder muss ich nach Brandenburg ziehen? Mhm. Und da ist genau der Punkt, vielleicht gehen auch die Themen, die öffentlich diskutiert werden, auch aufgeheizt debattiert werden, völlig am Souverän an die Menschen vorbei. Ja, und natürlich auch das Thema Friedrichstraße ist so symbolhaft dafür, ne? So dieser Zwang, wir machen das, wir drücken das jetzt mal durch, weil es ist uns wichtig als Symbol, aber letzten Endes mal ganz ehrlich, ich meine, bin ja auch mit aus Köpenick und andere kennen es ja auch Südosten oder überhaupt, dieser ÖPNV funktioniert schlichtweg nicht. Also
das habe ich heute Morgen wieder gesehen. Ja. Also ich fahre mit einem Regionalzug, komme ja aus Brandenburg, ja, und Potsdamer Platz umgestiegen und da habe ich den Pendelverkehr U2 bis Spittelmarkt bin ich gekommen. Mhm. Den Rest habe ich mit 3 von diesen Elektrorollern ausprobiert, weil 2 nicht funktionieren.
Bei -2 Grad.
Ja, ja, war super. Und das nervt mich natürlich echt hart ab, ne? Also das ist ja.
Aber deswegen sind ja die Sachen, ich meine, klar, wir haben Wahlkampf und wir sagen auch als SPD, und das ist ja in der Sache nicht verkehrt, 29-Euro-Ticket, aber auf den Punkt gesagt, da muss der ÖPNV auch funktionieren.
Ja.
Das ist doch das Problem. Und wenn ich möchte, dass die Menschen eben nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren, dann muss der ÖPNV funktionieren. Und da brauche ich keine 2 Stunden oder 1,5 Stunden Ersatzverkehre und jetzt die U2 ist das nächste Drama und auch die anderen Bereiche oder Ringbahn und vieles mehr. Also das ist so ein bisschen Die einen sagen, ja, eine Stadt muss funktionieren, richtig. Ich meine, Baustellen auf der einen Seite sind ja auch nicht verkehrt, wenn man sagt, da passiert ja was. Aber auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, dass das Angebot, also der Service, also für die auch nicht nur die Leute, die als Touristen herkommen, sondern auch die hier leben, das muss einfach in der Sache funktionieren. Und dann würden wir bestimmte Diskussionen auch nicht führen und vor allen Dingen auch um die Themen sich kümmern, die originär sind. Und das ist, glaube ich, tatsächlich dieses Thema Wohnen sozusagen als eines der obersten Themen, Mobilität, Verkehr sicherlich auch und im öffentlichen Dienst und Feuerwehr natürlich diese großen Aspekte, die wir schon diskutiert haben. Also da ist nicht mehr viel Zeit.
Überhaupt nicht. Und alles dauert lang. Alles dauert lang. Jetzt ab April habe ich zum Beispiel, wo dann noch Tarifgebiet C, ja, fällt für ein halbes Jahr lang der Regionalverkehr aus.
Du läufst dann, oder?
Ja, nein, aber es gibt einen Busersatzverkehr und okay. Wenn man weiß, wie voll ich schon die Regional sind, weiß man ganz genau, dass es überhaupt nicht funktioniert. Und da sage ich ja zum Beispiel auch, na, ist mir scheißegal, wenn das jetzt das Vierfache kostet, aber ich komme warm, bequem und überhaupt ans Ziel. Das wäre so mal ganz schön. Ja? Also das ist so. Es ist schade, das ginge besser, das glaube ich auch. Ja, Prozesse dauern zu lang.
Ja, aber wie gesagt, mit dem Thema Ausbildung und BFA, das ist ja, das ist ein maßgebliches und ich glaube auch, wir fahren da sehenden Auges gegen eine Wand. Es gab auch hier sozusagen schon die Hilferufe und die Hinweise und wenn da nicht entschieden wird und auch in dem Fall, ich meine, Ausbildung betrifft doch nicht nur die Berliner Feuerwehr, es betrifft ja auch die Polizei, es betrifft ja andere Bereiche, auch Justiz und darüber hinaus. Also das muss das Land für sich erkennen und auch Thema Zulagen, das ist ja oftmals so ein tolles Spiel, wo ich mir denke, naja, vielleicht geht es ja auch um die Fragestellung, sozusagen, wie fangen die Leute eigentlich an mit, wie werden die eingestuft sozusagen, ist es A7, A8 und so weiter und so fort. Das Thema, HJ Form hat drüber gesprochen, das Thema freie Heilfürsorge auch für die Auszubildenden, genau. Gibt es ja gar nicht bei der Feuerwehr, wo ich mir denke, das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, bei den Haushaltsberatungen, auch wenn es jetzt nicht viele betrifft, aber es geht auch um einen klaren Punkt zu sagen, Gerechtigkeit im System. Warum heißt denn in Teilen bei der Polizei in der Ausbildung und warum überhaupt nicht bei der Feuerwehr? So, und also ne, da mitziehen und das sind sicherlich hier und da kleine Stellschrauben, und sich auch Gedanken machen, warum Leute gehen oder warum sich zu wenig bewerben.
Wir verlieren, glaube ich, ganz viele im Prozess, ne? Also auch da wieder Verwaltung. Wenn ich ein Einstellungsverfahren habe, was 6, 7, 8, 9 Monate dauert, die Leute warten ja nicht auf uns. Und wenn sie dann woanders und sei es, sag ich mal, bleiben wir mal bei der Feuerwehr in Potsdam oder weiß der Kuckuck, woanders das schneller läuft, verlieren sie im Prozess. Ein interessanter anderer Ansatz, den wir mal besprochen hatten, war, warum habe ich überhaupt getrennte Prozesse? Ich habe ja jemanden, der zum Beispiel sagt, ich bewerbe mich bei Polizei und Feuerwehr oder so. Ja, warum kann ich nicht eine zentrale Auswahlverfahren haben? Weil ich sage, pass auf, ich sage jetzt mal, für Polizei bist du durstig, aber kannst du Feuerwehr oder andersrum. Das ist mir eigentlich sympathischer andersrum. dass man einfach sagt, ey, hier alleine, zum Beispiel auch schon, weil vielleicht die gesundheitlichen Voraussetzungen nicht da sind, wo es heißt, du, für einen Feuerwehrjob passt das nicht, aber guck mal, wir hätten offene Stellen da, für den und den Ausbildungsberuf, für den Abschnitt, das könnten wir dir anbieten.
Ich will nur mal ein Beispiel, ich bin da aus allen Latschen gekippt, auch im Seminar letzte Woche, als wir über Gewerkschaften gesprochen haben und gefragt haben, was ich alles verbessern muss, klar, Wohnen, Mieten und so, aber als mir dann gesagt wurde, ein Fall, also ein Studierender, der auch optisch sehr sportlich aussah, davon mal abgesehen, der musste nach dem polizeiärztlichen Dienst zu 8 Fachärzten. Und ich sag mal, das geht überhaupt nicht. Also, dass das sozusagen die in die Polizei oder in eine Behörde wollen. Ich meine, da geht es ja nicht darum, dass er verbeamtet werden soll und geht auch nicht darum, dass er nicht laufen kann oder wie auch immer, dass dann die Leute selber noch zu Fachärzten sollen, wo man weiß, krieg erstmal einen Termin, dann auch noch selber bezahlen müssen und dann in der Tat verliert man die, weil die sagen, dann gehe ich halt eben entweder zur Bundespolizei, woanders hin. Ja, genau. Der ist ja dann zum Glück geblieben und ist in der Ausbildung. Ich bin da hellhörig geworden. Ich habe das jetzt sozusagen bei uns mal reingegeben. Da habe ich gesagt, wir müssen uns das mal angucken. Was machen die denn da, der polizeiärztliche Dienst? Tragen die vielleicht auch noch dazu bei, dass wir immer mehr Leute abstrecken? Ja, aber dann müssen wir da ran. Und dann, ich sag mal, das kann ja nicht der Sinn sein, sozusagen, also, dass die Leute, klar, gesund oder dass man bestimmte Kriterien erfordern muss, das ist alles in Ordnung. Aber dass man am Anfang schon so aussieht oder dass die Leute die Lust verlieren oder was du auch gesagt hast, 8-9 Monate warten, dann braucht man sich doch nicht
wundern. Braucht man sich nicht wundern. Und gerade mit dem polizeiärztlichen Dienst, das kennen wir nur aus der Feuerwehrgeschichte auch, dass wir da viele Leute verlieren. Es gibt da offensichtlich Kataloge, keine Ahnung, die sind geschrieben worden, kurz nachdem das Jod erfunden wurde, uralt. Und es mag sein, dass ich, sag mal, vor 30, 40 Jahren noch sagen konnte, jemand, der eine Allergie hat, Heuschnupfen, der kann nicht zur Feuerwehr oder so, zum Beispiel. Aber ich kenne ja kaum noch jemanden, der sowas nicht hat. Das heißt, ich muss dann diese Kataloge, ähnlich übrigens auch wie bei dem ganzen Dienst Unfallrecht, mir völlig überholte Standards haben, die mit der Lebensrealität heute nichts mehr zu tun haben, wo PTBS vor 40, 50 Jahren noch einfach Faulheit war, ja, in der Definition, und überhaupt keine Berücksichtigung findet, was die neuen Erkenntnisse angeht. Und genauso geht es auch bei den Einstellungsverfahren, dass es da Kataloge gibt, nee, du hast das und das, nee, kannst du nicht anfangen. Du kannst nicht Beamter auf Lebenszeit werden, kannst nicht zur Feuerwehr, kannst nicht zur Polizei. Das wird uns oft gespiegelt.
Und in Brandenburg und anderswo geht's dann.
In Brandenburg und anderswo geht's.
Genau, und das ist genau der Punkt. Und das dann sage ich, also wir müssen genau an diese Stallstauben ran. Und wenn ich dann eben sowas höre und nicht hellhörig wäre, dann gucke ich auch sehr konkret, wie wir das machen können. Und dass man sozusagen sich auch erstmal die Informationen holt, aber dass dann auch da entschieden wird. Es geht ja nicht darum, dass da sozusagen irgendwelche Krankheiten verschleiert werden, aber es kann auch nicht darum gehen, dass Leute abgeschreckt werden und dass der Eindruck vom öffentlichen Dienst ist. Und das ist ja angesprochen, sozusagen posttraumatische Belastungsstörungen. Genauso ist es eben auch wichtig, nach wirklich schwerwiegenden Einsätzen eine gute Rundumbetreuung zu haben. Berliner Feuerwehr ist ja da sehr gut aufgestellt. Polizei sozusagen arbeitet ja in der Sache nach und ist auch auf einem guten Weg. Aber dass das sozusagen das auch eben wichtig ist, sich drum kümmern um die Menschen und die Menschen in Uniform, die dann eben solche Erfahrungen gesammelt haben oder sammeln, um denen auch ein Stück weit eine Stütze zu sein.
Ja. Also, dass die Feuerwehr da jetzt sehr gut aufgestellt ist, dem würde ich wirklich energisch widersprechen. Das sehe ich ein bisschen anders, aber vielleicht ja besser als die Polizei, um die Relation. Ja, vielleicht, da könnten wir uns vielleicht drauf einigen. Ja, genau. Da sehen wir es auch wieder. Wir haben ja diese Gespräche auch an anderen Stellen durchaus geführt. Du kriegst dann die Information aus der Verwaltung. Ja, was steht da so drin? Ja, da müssen wir es ändern, wenn es da drin steht. Naja, was steht da so drin? Also da fehlt mir dann so die Energie, wo wir sagen, ja stimmt, das ist überholt. Also da brauchen wir dann halt im Grunde mal euch.
Oder Thema Personalakte. Ich meine, wenn man befördert werden will und dann steht, der musste irgendwie fünfmal zum Psychologen, dann wird es irgendwann schwierig. Und viele machen ja Dinge dann letzten Endes auch noch privat. Und das sind so Sachen, wo ich denke, es kann doch nicht sein. Also ich meine, man muss doch da offen und vertrauensvoll agieren können, ohne dass einem daraus ein Strick gedreht wird am Ende. Ja. Und bis hin zu anderen Erkrankungen, die es ja auch leider gibt, Depressionen und vieles mehr, dass man wirklich da, wenn man merkt, da sind Symptome oder Burnout und, dass man sich da intensiv um die Leute kümmert, dass man sie eben nicht verliert, sozusagen aus dem Job und dem Berufsfeld, sondern die hält und versucht zu motivieren und aufzubauen. Und wenn sie dann wieder gesund sind und wieder einsetzbar, 100% einsetzbar sind, dabei sind. Und das ist, und dass auch eine Behörde eben deutlich macht, wir wollen dich und wir brauchen dich. Und weil, wenn es andere kommt und man den Eindruck hat, man ist eigentlich egal, man ist eine Nummer, dann braucht man sich über demotivierte Leute nicht wundern.
Genau. Wenn du jetzt in der Wiederholungswahl quasi Innensenator wärst, würdest, was würdest du zuerst bei der Feuerwehr verändern?
Na, das, was wir gerade hier angesprochen haben. Also ich würde mich konkret, also zum einen um die strukturellen Fragen kümmern, organisatorisch, Rettungsdienstgesetz, Rettungswesen, Notarzt, die Systematik zum Gesundheitswesen alle an einen Tisch. Ich glaube, das ist die förderste Aufgabe, die mittellangfristig gedacht wird und kurzfristig im Grunde genommen sagen, das sind jetzt die zwei der Prioritäten, Ausbildung, Personal und Umsetzung Liegenschaften. Der Weg ist da sehr klar vorgeschrieben. Also zu sagen, ich stelle jetzt noch mehr ein, das ist Quatsch, wenn man weiß, wie die Ausbildungskapazitäten sind, wie hoch man die fahren kann und runterfahren kann. Aber das, was wir gerade hier auch besprochen haben, also die Themen müssen roter Faden sein. Und ich glaube, das wäre auch ein vernünftiger Weg. Und einfach ehrlich auch agieren und sagen, ich versuche mein Bestes, ich kann nicht zaubern, aber die Leute mitnehmen auf den Weg, das ist wichtig.
Kommunikation,
ja.
Ja, cool. Ja, dann vielen Dank, dass du heute da warst.
Herzlichen Dank für die Möglichkeiten.
Ja, vielen Dank. Und, vielen Dank.
Ja, war sehr schön.
Ich sag mal so, wir drücken die Daumen, am Sonntag ist ja... Also wir drücken fast jedem die Daumen. Insofern, weil wir ja hier an der Stelle
parteiübergreifend den Daumen.
Ja, genau. Und
ist ja richtig.
Und hoffen, dass wir dann ins Produktive dann im Allgemeinen wieder kommen. Und wobei ich ja ganz, ganz froh bin eigentlich, dass eben diese KT-Diskussion Krankentransport jetzt nicht liegen geblieben ist, sondern auch Mittwoch. Morgen ist dieser Gipfel, glaube ich, geht's auch, ne? Also, dass es schon ein Stück weit weitergeht. Das finde ich schon gut.
Aber die RDG, das ist das Wichtigste.
Also kein Stein bleibt auf dem anderen, war unser Ansatz. Im Grunde genommen, alles müssen wir uns angucken. Ja. Mhm. Vielen Dank und ja, ihr liebe Leute, liebe alle, liebe Journalisten, liebe, wir haben ja immer gesagt, ich find den gut, ne? Auch die uns nicht leiden können, uns aber hören müssen, weil wir so informativ sind. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund, bleibt heile und ja, macht's gut. Ciao.
Tschüss.